Ja, das ist nicht nur meine erste Predigt in unserer wunderbaren Klosterkirche, sondern auch meine erste in Deutschland. Wie die meisten von euch wissen, gehöre ich ja zu der englischen Landeskirche. Heute ist das Fest der Gabe des Heiligen Geistes. Und der hat zu verschiedenen Zeiten Menschen befähigt, fremde Sprachen zu verstehen. Also dürfte eine Predigt auf Englisch ja kein Problem sein. Aber keine Sorge, ich habe mich dann doch entschieden, es auf Deutsch zu versuchen. Ich möchte zu Beginn beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk des Heiligen Geistes. Öffne unsere Ohren und besonders unsere Herzen für dein Wort. Lass uns durch das Beispiel deines Sohnes, durch deinen Heiligen Geist, mit dem, was wir denken, sprechen und tun, für einen guten Geist sorgen, wo immer wir sind. Amen. Heute ist Pfingstsonntag, 50 Tage nach Ostern und ein richtiger Festtag. Wir feiern den Tag, an dem Jesus sein Versprechen einlöste. In Matthäus 28 hören wir sein Versprechen: Ich bin bei euch alle Tage. Gott sandte den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist die Person Gottes in uns. Es ist der Gott, der in uns wohnt. Die heutige Lesung aus der Apostelgeschichte wird oft als die Geburt der Kirche bezeichnet. Die Nachfolger Jesu haben durch den Heiligen Geist quasi die Vollmacht oder als Betriebswirtin gesprochen, die Prokura von Jesus erhalten. Er hat sie so mit allem ausgestattet, was sie und wir als Propheten brauchen. Denn ein Prophet kann, wie in Hesekiel Kapitel 37 beschrieben, Knochen zusammenbringen und ihnen Fleisch geben, damit sie wieder wie Menschen aussehen. Aber sie sind immer noch leblos. Nur Gottes Geist kann ihnen Leben geben. Und so brauchen auch wir Gott, damit er seiner Kirche seinen Geist einhaucht, um ihr Leben zu geben. Der Abschnitt unserer Lesung heute beginnt mit der Gabe des Heiligen Geistes und setzt sich fort mit der Predigt von Petrus. Jetzt haben bestimmt einige von euch ihre eigene Vorstellung davon, was eine gute Predigt ausmacht. Der amerikanische Komiker und Schauspieler George Burns hat einmal gesagt: Das Geheimnis einer guten Predigt ist ein guter Anfang und ein guter Schluss, und dass die beiden möglichst nah beieinander liegen. Aus diesem Kapitel der Apostelgeschichte geht jedoch hervor, dass wir vielleicht etwas mehr Wert auf den Inhalt als auf die Länge legen sollten. Denn bei der Predigt des Petrus in der Apostelgeschichte handelt es sich wahrscheinlich nur um eine Zusammenfassung von dem Wesentlichen, das er gesagt hat. Es geht darum, was wir tun sollen, wenn Gott uns ruft. Schauen wir uns den heutigen Abschnitt etwas genauer an. Es ist typisch für Gottes Ruf an uns, dass die Jünger am Pfingsttag sich gar keine Zeit dafür nehmen, darüber nachzudenken, wie es sich anfühlt oder was es bedeutet, wenn es ist, als ob Feuerzungen auf einem ruhen, sondern dass sie sofort hinausgehen und zu predigen beginnen. Ihr kennt vielleicht den Werbeslogan Just Do It. Und das würde ganz gut zu dieser Szene passen. Die Beschreibung der Gabe des Heiligen Geistes ist schon nach 4 Versen zu Ende. Aber die Predigt nimmt den größten Teil des restlichen Kapitels ein. Diese ersten 4 Verse sind voll mit anschaulichen Details. Der wilde Wind, der das ganze Haus erschüttert, die Flammenzungen und dann das mit der Sprache. Im Gegensatz zu den Jüngern vor Ort können wir einen Moment innehalten und überlegen, was das bedeutet. Es signalisiert die Überwindung der Barrieren und auch ganz konkret der Sprachbarrieren, die den Menschen seit Babel in Genesis 11 getrennt haben. Und es bedeutet die Bildung einer neuen Menschheit in Christus. In anderen Worten, Pfingsten macht das, was in Babel geschehen ist, rückgängig. Und es ist tatsächlich etwas Großes passiert. Im Gegensatz zu der Zerstreuung, die in Babel stattfand, brachten die jüdischen Pilgerfeste, die Pfingsten, Menschen aus den entlegensten Winkeln der Erde zusammen, um Gott anzubeten. Neu ist, dass die Menschen von da an nicht mehr zu einem zentralen Ort zusammenkommen oder zurückkehren müssen, um Gott anzubeten. Und das auf Hebräisch. Vielmehr können wir nun überall auf der Welt Gott in unserer eigenen Sprache anbeten. Und Gott hat uns seinen Geist gesandt, damit unsere Beziehung zu ihm eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Allerdings dürfen wir nicht zu lange verweilen, was in diesen ersten 4 Versen geschieht. Wir erfahren nicht einmal, wie die Jünger aus dem Haus und in die Menschenmenge gekommen sind. Sie sind einfach da. Dann verlangsamt sich die Erzählung und es bleibt Zeit für Dialoge, für Reaktionen und für Emotionen. Aber nicht von den Jüngern. Stattdessen sehen wir die Menge der Menschen und ihre Verwirrung, ihr Erstaunen und ihren Unglauben. Aber was ist jetzt mit den Jüngern, fragen wir uns vielleicht. Wie war das für sie? Waren sie verblüfft, erstaunt, ungläubig? Oder waren sie von Freude, Gewissheit und Kraft erfüllt? Darum geht es überhaupt nicht, sagt uns die Apostelgeschichte ganz entschieden. Und das macht deutlich, wozu die Gabe des Heiligen Geistes an die Kirche nicht bestimmt ist. Sie ist nicht dafür bestimmt, uns mit religiösen Gefühlen auszufüllen oder uns eine unerschütterliche Gewissheit zu geben oder andere mit unserer Glaubenskraft oder Macht zu beeindrucken. Die Gabe des Heiligen Geistes ist in erster Linie dazu da, den Jüngern und uns zu ermöglichen, das zu tun, was Jesus uns in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, Vers 8 aufgetragen hat, nämlich seine Zeugen zu sein. Und zwar in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Tatsächlich waren Prophetie, Predigen und von Gott voll Begeisterung erzählen genau der Zweck, warum der Geist Gottes auf die Jünger kam. Der Heilige Geist war der Kanal für Gottes Wort und seine Botschaft. Wenn wir dann endlich direkt etwas von den Jüngern hören, ist es die Stimme von Petrus, die sich zum Lob Gottes erhebt. Petrus weiß ganz genau, dass das, was ihm widerfahren ist, ein Zeichen für Gottes großen und treuen Plan ist. Das ist es, was Gott durch seine Propheten schon immer versprochen hat. Und das Ziel ist unsere Rettung. Die Verse, die Petrus aus Joel zitiert, können ziemlich beängstigend sein, so wie sie von den letzten Tagen sprechen, von Blut und Feuer, von dichten Rauchwolken und wie sich die Sonne verfinstert und der Mond blutrot wird. Aber Petrus ist hier, um der Menge zu sagen, dass Gottes Gegenwart eine Chance ist und kein Schrecken, eine Rettung und keine Verurteilung. Petrus' Aufregung und Freude sprudeln quasi richtig aus ihm heraus in seiner Rede. Und die unmittelbare Wirkung der Gabe des Geistes auf Petrus war, dass er unbedingt mit möglichst vielen Menschen das teilen möchte, was ihm klar geworden war. Er blickt auf die Menschenmenge um sich herum und weiß, dass er jetzt für sie verantwortlich ist. Er muss ihnen unbedingt klar machen, was Gott durch den Glauben an Christus schenkt. Und dieselbe Dynamik ist in den Versen aus dem Johannesevangelium am Berg. Der Geist wird gegeben, als die Jünger den Auftrag Jesu annehmen. Und seine unmittelbare Wirkung besteht darin, sie auszusenden, um Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Eben ganz nach dem Motto, wenn Gott dich ruft, just do it. Ein bisschen hört es sich an, als würde Jesus den Jüngern einen Blankoscheck ausstellen, wenn er sagt, dass sie nun die Macht haben, Sünden zu vergeben oder eben auch nicht. Und das, obwohl diese Gruppe von Menschen gerade ihn, ihren Freund und ihren Anführer verraten hat, im Stich gelassen hat und sich nun in einem Zimmer im Obergeschoss einschließt, weil sie um ihr Leben fürchten. Als Jesus zu ihnen kommt, zeigt er ihnen die Zeichen der Nägel. Und zwar nicht nur, damit sie sicher sein können, wer er wirklich ist. Sie sollen stets bei dem Auftrag, den er ihnen anvertraut, daran denken, was sie selbst sind. Und die Jünger wissen, wie viel ihnen vergeben wurde. Sie werden die Macht über die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die christliche Mission beginnt mit dem Wissen um unsere eigene Bedürftigkeit. Gott liebt uns so sehr, dass er uns vergibt und die Gabe des Heiligen Geistes schenkt, auch wenn wir ständig so leben, als gäbe es ihn nicht. Wenn wir unsere Fehler wirklich eingestehen und uns Christus zuwenden, der für uns gestorben ist, kommt es zu einer Veränderung in unserem Leben. Es geht also wieder darum, was wir tun sollen oder tun wollen, wenn Gott uns ruft. Die Gabe des Geistes und alles, was damit zusammenhängt, wie der Friede im Herzen oder die Kraft zu hoffen, wird in erster Linie gegeben, damit wir als Einzelne oder als Kirche das tun können, was Christus uns aufgetragen hat. Ihm nachzufolgen und seine Botschaft zu verkünden. Im Wort und in der Art und Weise, wie wir unser Leben leben. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und in Volkenroda, Körner, in Thüringen und bis ans Ende der Welt. Das Evangelium fügt diesem Auftrag das Wichtigste hinzu. Die Liebe. Im gesamten Johannesevangelium wird Menschen von Jesus die Vergebung Gottes aus Liebe angeboten. Das Gleiche sollen die Jünger tun. Ihr und unser Auftrag ist Verkündigung und Vergebung. Durch Liebe und aus Liebe. Denn nur durch Liebe und aus Liebe ist Vergebung und Wandel möglich. Mein Ausbildungspfarrer hat mir einen klugen Satz mitgegeben. Liebe ist eine Entscheidung. Und so möge uns der Heilige Geist immer wieder die Kraft und den Mut geben, uns dafür zu entscheiden, damit wir, wie wir jeden Morgen beten, verwandelt werden durch seinen Heiligen Geist. Amen.